Hallo und herzlich willkommen zu Psych Knowledge, dem Psychologie-Lern-Podcast der EuroFH. Mein Name ist Franziska Zenz und ich bin, wie ihr schon wisst, Soldatin bei der Bundeswehr und Tutorin an der EuroFH. Die heutige Folge knüpft thematisch an eine unserer früheren Psych Knowledge-Folgen an. In Folge 4 habe ich mich nämlich mit der Psychologin Kerstin Imming schon einmal unterhalten, und zwar über Multiple Sklerose-Erkrankte. Damals habe ich sie als Psychologin, aber auch als Betroffene und an MS-Erkrankte gefragt, welche positiven Einflussfaktoren es denn auf die Lebenszufriedenheit gibt. Heute ist Lara Westemeyer bei mir, die sich ebenfalls mit der Zielgruppe der MS-Erkrankten beschäftigt und dazu geforscht hat, inwiefern sich denn eine Resilienzförderung auf diese Patientengruppe auswirkt. Hallo Lara, toll, dass du da bist heute.
Hallo Franzi, vielen, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich sehr, hier zu sein.
Danke dir. Dann lass mich doch unseren Zuhörern dich noch mal ganz kurz vorstellen, bevor wir dann inhaltlich mal auf das gucken, was du tatsächlich in deiner Masterarbeit geforscht hast. Ja. Lara ist Psychologin, hat ihr Studium an der EuroFH gemacht und ist wie ich ebenfalls Soldatin und arbeitet im Bundeswehrkrankenhaus in Hamburg, in dem sie tatsächlich auch ihre Forschung durchgeführt hat. Nach dem Masterabschluss an der EuroFH hat sie dann im Oktober letzten Jahres auch noch mit einer Ausbildung zur psychologischen Psychotherapeutin angefangen. Vor dem Studium hat sie eine Ausbildung zur medizinisch-technischen Assistentin für Funktionsdiagnostik gemacht. Spannender Lebenslauf, Lara, und ich finde immer wieder ein Beweis dafür, wie unfassbar vielfältig und erfolgreich ja auch zweite Bildungswege sein können. Mega cool.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, dann lass uns doch jetzt mal mit einer ganz grundlegenden Frage starten, nämlich wie definiert sich denn Resilienz in der Psychologie? Also das ist ja so ein Begriff, den haben wir in den Medien auch immer häufiger, ne? Streitkräfte müssen resilienter sein, unsere Infrastruktur ist nicht resilient genug und. Was meint aber dieses Konstrukt psychologisch?
Also eigentlich kann man sagen, Resilienz bedeutet psychische Widerstandskraft, so ganz grundlegend. Und also ich meine, jeder kennt das ja, ein fordernder, vollgepackter Tag, der richtig stressig ist. Aber was heißt denn das? Also jeder Mensch erlebt das ja irgendwie anders. Also manche sind wirklich schon gestresst nach dem dritten zusätzlichen Termin. Der nächste, ja, für den ist es erst richtig anstrengend, wenn noch irgendwas Unvorhergesehenes dazukommt. Und dann gibt es irgendjemanden, dem ist das immer noch egal. Und der meistert das, ja, ich sag mal ganz hervorragend, resilient.
Okay.
Also früher hat man gesagt, das ist was Statisches, das wurde den Menschen mitgegeben. Jetzt weiß man, Resilienz ist so ein dynamischer Prozess. Also man kann diese psychische Widerstandskraft formen. Und es hat also eng was mit dem Thema Stress zu tun. Also jeder Körper reagiert ja in Stresssituationen, ich sag mal, mit einer gewissen Reaktion und passt daraufhin halt sein Verhalten an. Mhm. Und das ist jetzt nicht mehr nur körperlich betrachtet, sondern halt in unserem Fall auch psychisch. Und Resilienz heißt halt, dass man, ich sag mal so, Belastungen, ob es so kleine Belastungen im Alltag oder auch größere Krisen sind, einfach unter Rückgriff auf so seine eigenen persönlichen und auch sozialen Ressourcen meistert. Und das auch später für seine Entwicklung nutzen kann. Also, dass man quasi gestärkt daraus hervorgeht. Also, man kann einfach sagen, es ist wie so eine Bewältigungskompetenz, die man hat.
Ah ja.
Okay. Und für die Zukunft ist man dann halt gewappneter und resilienter.
Da haben wir es wieder. Also, es geht aber nicht nur darum, sozusagen Termindruck standzuhalten, sondern auch ja Dinge, die einem begegnen im Leben, Schicksalsschläge, einfach gut zu verarbeiten, richtig?
Genau, also eigentlich ist das so was Allumfassendes. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Es gibt so Säulen der Resilienz oder man nennt sie auch so Schutzfaktoren. Und das ist zum Beispiel Empathie, Optimismus, aber auch so einfach Akzeptanz oder so eine Lösungsorientierung, eine Impulskontrolle. All solche Faktoren, die einem ja in kleinen und auch großen Belastungen einfach wirklich zur Seite stehen.
Und jetzt ist das ja ein Konstrukt, was sich ja schon an der Verwendung des Wortes zeigt, dass wir das immer häufiger nutzen, auch in unserem Alltag, was in den letzten Jahren, ich sag mal, nicht nur in den Fokus der Wissenschaft, sondern auch in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt ist. Warum glaubst du, ist das jetzt so, ich sag mal, in Mode geraten?
Also ich glaube tatsächlich, dass die Corona-Pandemie da einen ganz großen Einfluss drauf hatte. Also ich sag mal, von heute auf morgen musste man ja auf soziale Kontakte verzichten, man konnte nicht mehr ins Fitnessstudio gehen, man musste halt so angenehme Aktivitäten canceln. Und dann war ja auch überall diese Angst vor Infektionen und ja, eine Jobungewissheit. Also man wusste ja gar nicht, was auf einen zukommt. Und dieses, ja, Gebilde war halt auch nochmal so eine Grundlage, wo dann die Forscher gesagt haben, manchen hat diese Corona-Pandemie überhaupt nicht geschadet und manche sind ja schon in der ersten Zeit wirklich, ich will nicht sagen dran zerbrochen, aber da hat man wirklich schon gemerkt, das ist ganz, ganz schlimm für die, wenn die jetzt einfach mal eine Woche gar nicht vor die Tür gehen. Mhm. Und das hat ja so diese wissenschaftlichen Studien wirklich enorm vorangetrieben. Und zum Thema Resilienz wirklich viele, viele Ergebnisse gebracht.
Okay, also an der Stelle muss man auch mal sagen, haben wir richtig Positives, zumindest forschungstechnisch, aus der Pandemie gezogen, ne?
Ja, das stimmt.
Mal mit diesem Konstrukt zu beschäftigen, ja. Genau. Dann lass uns mal ein bisschen konkreter in das, in deine Forschungsidee gehen. Du hast ja als Grundgedanke sozusagen angenommen, dass die Förderung der Resilienz sich eben auch positiv auf MS-Erkrankte auswirkt. Was hat dich erstmal grundsätzlich dazu veranlasst? Also gab es dafür schon Studien, die dich das haben glauben lassen oder daran arbeiten lassen haben, an der Idee?
Tatsächlich gab es noch gar keine Studien und auch so gesehen gar keine aussagekräftigen Daten dazu. Mhm. Ja, was mich dazu veranlasst hat, du hast ja vorhin schon gesagt, zweiter Bildungsweg. Ich bin seit über 10 Jahren halt im Bundeswehrkrankenhaus in der Neurologie und DMS-Patienten, ja, ich sag mal, mit denen ist man quasi groß geworden. Und
die begleiten einen dann viele Jahre auch wahrscheinlich.
Genau,
ne?
So ist es. Also die kommen ja auch regelmäßig zu ihren Kontrollterminen. Und man kriegt halt auch dieses ganze Krankheitsbild bei den einzelnen Menschen einfach mit. Mhm. Und das ist so komplex und die sind auch in ihren Symptomen so unterschiedlich. Und ja, manche gehen so wirklich wundervoll damit um. Und irgendwie möchte man denen immer was zurückgeben. Ich weiß nicht, das ist, also, ja, das ist so ein bisschen familiär tatsächlich. Irgendwie, wir haben so eine MS-Gruppe auch in der Klinik. Und ja, so kam das, dass ich mich einmal mit den MS-Patienten beschäftigt habe und dann diesen Bogen gespannt habe, was kann man psychologisch für die noch an Mehrwert bringen. Mhm. Und ja, es gibt ja ganz viele Resilienztrainings, die existieren, aber die meisten sind einfach als Präventivangebote angesehen, die so ein bisschen ja im Arbeitskontext vor Burnout schützen sollen. Aber so richtig, wenn schon was besteht, eine Krankheit, das gab es halt noch nicht. Und dann habe ich mir gedacht, wenn das als Präventivangebot gut angenommen wird, dann probieren wir das. Auch bei den MS-Patienten und es hat super funktioniert.
Okay, da gucken wir nämlich gleich nochmal ganz genauer drauf, was das genau bedeutet, dass es super funktioniert hat. Du hast dazu einen Online-Kurs genutzt, der die Resilienz fördern sollte. Warum bist du da auf einen Online-Kurs gegangen und was waren denn die genauen die Inhalte dieses Trainings? Also was hast du den Patienten mit an die Hand gegeben?
Also online, natürlich ist es der Anspruch unseres Jahrhunderts, dass wir ganz digital sind. Nein, vordergründig war es einfach die Stichprobe, alleine von der Symptomlast her schon. Die sind ja ganz oft auch motorisch eingeschränkt. Mhm. Und dadurch, dass wir halt ja Bundeswehrkrankenhaus ganz viele Soldaten haben, sind die auch gar nicht in der Nähe von Hamburg unbedingt zu Hause. Okay. Und da bot es sich wirklich an, zu sagen, man macht das online, einfach auch um ja, ich sag mal, ganz breit gefächerte Stichprobe erreichen zu können und für die so eine örtliche Ungebundenheit auch ja darstellen zu können. Und so konnten die dieses Training ganz flexibel auch im Alltag einbinden, was ja auch, ich sag mal, nochmal ein Vorzug ist, dass sie die Inhalte direkt mit hohem Alltagsbezug auch ja abhandeln konnten und so auch für später noch nutzen können. Mhm. Und ja, also die Inhalte vom Training, und kannst du dir das so vorstellen, das waren kurze Videos, die die täglich gekriegt haben.
Okay.
Die gingen immer so über 15 Minuten und haben immer aus einem, ich sag mal, so einem Lernaspekt bestanden, wo die Patienten erstmal zu einem Aspekt der Resilienz überhaupt was ja theoretisch mitbekommen haben.
Mhm. Erklärstunde sozusagen.
Genau. Also warum machen wir das überhaupt? Also nicht so dieses hingenommen, sondern wirklich mal so den Background ein bisschen abgezeichnet. Mhm. Das nächste war immer so ein, ja, wir haben es Impuls genannt. Der hat dann dieses Theoretische noch mal aufgegriffen und sozusagen ja für den jeweiligen Tag noch mal so ein bisschen integriert und noch mal so eine Aufgabenstellung gegeben. Worauf sollten Sie täglich achten? Und
ganz konkret.
Genau, dass Sie das einfach noch mal, ich sag mal, lernen im Alltag. Mhm. Und das dritte kurze Video, ja, das war entweder eine Meditation oder halt so eine kurze Entspannungsübung, die einfach nochmal, ja, so den Körper ein bisschen runterfahren sollte. Mhm. Und ich sag mal so, diese Kombination aus diesen dreien war sehr abwechslungsreich und die Patienten konnten individuell das wirklich einbauen, also zeitlich auch über den Tag verteilt, wie es gerade passte. Also die waren wirklich sehr flexibel und haben dann, also das hat wöchentlich so ein bisschen inhaltlich aufeinander aufgebaut, erstmal in der ersten Woche einfach so ganz grundlegende Dinge zum Thema Resilienz gelernt und auch so Sachen, warum ist Entspannung wichtig, warum ist guter Schlaf wichtig oder auch, wie kann ich den Ressourcen überhaupt aktivieren?
Ah ja, sehr schön. Klassisches Thema natürlich auch, ne?
Genau, dass man einfach wirklich erstmal alle auf einen, ja, auf eine Grundlagenbasis sozusagen bringt.
Mhm. Und wie lange ging dieses Training?
Insgesamt 28 Tage. Mhm. Und ja, die haben dann halt wirklich jeden Tag diese kurzen Videos geschaut. Und abends haben sie dann das Gelernte nochmal in so einer Art Journaling festgehalten. Das war die Aufgabe, dass sie einfach nochmal reflektieren. Mhm. Was habe ich denn eigentlich heute gelernt? Was bringt es mir? Und manchmal haben sie auch so kleine Aufgaben gekriegt, so wofür war ich heute dankbar? Dass man einfach wirklich nochmal, ja, Reflexion übt.
Okay. Und jetzt hast du ja gerade schon gesagt, die Ergebnisse waren super. jetzt möchte ich aber natürlich von dir wissen, wie bist du dazu gekommen? Also du hast, habe ich in unserem Vorgespräch erfahren, ganz klassisch natürlich ein Kontrollgruppendesign geschaffen, indem du eben einer Gruppe direkt schon Zugang zum Training gegeben hast und der zweiten Gruppe quasi erst im Anschluss an deine Studie. Genau. Und jetzt bin ich natürlich ganz gespannt, was du herausgefunden hast, wie super das gelaufen ist und was für Effekte erzielt wurden.
Ja, also ich habe natürlich vor dem Training eine Datenerhebung gemacht und nach dem Training und habe mir vorwiegend angeschaut, einmal, wie sind die subjektiv wahrgenommenen Belastungen der Patienten und auf der anderen Seite nochmal, was für einen Einsatz von Strategien im Umgang mit diesen Belastungen zeigen die Patienten. Das waren so die zwei Thematiken, wo man geguckt hat, was bringt das Training. Und ich habe mir einmal angeguckt, wie sich also in der Experimentalgruppe, also der Gruppe, die das Training durchlaufen haben, überhaupt die, ja, die zwei Schwerpunkte oder die zwei Variablen verändert haben. Und da konnte man schon wirklich sagen, also die wahrgenommenen Belastungen haben wir unterteilt in Sorgen, Anspannungen, Anforderungen und Freude. Mhm. Dass, bis auf die Freude, die ist natürlich gewachsen, alle anderen drei Belastungen deutlich und vor allen Dingen ja mit signifikanten Ergebnissen auch gesunken sind. Okay, also cool. Es wurde eine deutliche Veränderung dieser wahrgenommenen Belastung einfach nach dem Training angegeben. Und auch im Umgang mit den Belastungen, also welche Coping-Strategien haben die Patienten eingesetzt, auch da konnte man signifikante Ergebnisse feststellen. Die hatten zwar kleinere Effekte, aber trotz allem waren sie signifikant. Cool. Und dann wollte ich natürlich wissen, hat es denn überhaupt mit dem Training zu tun?
Ja, guter Punkt. Könnte ja auch am Wetter gelegen haben, weil es gerade Frühling ist.
Genau, ja, es war tatsächlich Frühling. und ja, da habe ich natürlich dann die Kontrollgruppe mit einbezogen und verglichen. Ja. Und also die Interaktionseffekte, die wirklich also auf das Training zurückzuführen waren, waren durchweg signifikant und die Effekte waren auch wirklich immer groß in allen Skalen von dieser wahrgenommenen Belastung. Also man konnte wirklich sehen, ja, also A, sind die Belastungen rückgängig gewesen, diese subjektiv wahrgenommenen, und B, lag es auch direkt am Training. Okay. Bei den Coping-Strategien war das nicht so eindeutig. Hier, ja, also es war eine Regenerationsorientierung war eine Subskala, die war tatsächlich nicht signifikant.
Erklär mal kurz, was bedeutet das genau?
Dass sie nicht signifikant war? Nee. Also, dass man, meinst du Regenerationsorientierung?
Die Skala.
Regeneration hat einfach so ein bisschen abgegriffen, wie unsere Entspannung oder wie die Meditation tatsächlich dargestellt hat.
Also wie gut die Leute sozusagen sich aus ihren Situationen, ich sag mal, ja, regenerieren konnten, wieder genesen konnten, wenn es irgendwie mal vielleicht also, eine problematischere Phase gab. Verstehe, okay. Genau.
Also hier konnte man sagen, es ist nicht unbedingt aufs Training zurückzuführen gewesen.
Ja.
Aber Trotzdem sprechen die Ergebnisse für sich. Und vor allen Dingen, wenn man jetzt die Resilienz nochmal exakt betrachtet mit diesem Stressfaktor, wenn man nach dem Training sieht, wirklich diese subjektiv wahrgenommene Belastung ist in allen Bereichen so gesunken, beziehungsweise bei der Freude natürlich erhöht. ja, kann man echt sagen, das Training hat richtig, richtig viel gebracht.
Also könntest du jetzt zusammenfassend sagen, du konntest den Patienten zurückgeben, weil du ja vorhin sagtest, du möchtest so gerne was zurückgeben, dass das Krankheitsbild sich nicht verändert hat, aber sie viel besser damit umgehen können und sie dadurch weniger belastet sind.
So kann man das ausdrücken. Und natürlich muss man dann auch sagen, je, ich sag mal, besser du mit einer Krankheit umgehst. Und wir hatten ja vorhin diese Säulen der Resilienz. Da gibt es ja dann auch dieses Optimismus oder auch Akzeptanz. Ganz oft spiegelt sich dieser Umgang dann auch wirklich mit deinen, ja, ich sag mal, symptomatischen Ausprägungen so ein bisschen wieder.
Ja.
Aber ja, ich würde sagen, ich konnte dem Patienten was zurückgeben und die waren auch wirklich sehr dankbar und sehr glücklich.
Schön. Das ist echt immer einer der Aspekte, finde ich, also habe ich auch aus meinen Forschungen erlebt. Ich habe ja mit Krebspatienten gearbeitet, lange Zeit. Dass man da denkt, okay, jetzt weiß ich, wofür die ganze Arbeit da ist und wofür auch so ein Studium gut ist, um hier dann wirklich mal, ja, was zu schaffen und was zurückzugeben.
Genau so ist es, ja.
Jetzt ist natürlich immer die spannende Frage bei solchen Sachen, finde ich, bringt es nur was, wenn ich das komplett mache? Oder was passiert, wenn ich irgendwie nur Teile des Abkurses absolviere oder zwischendurch irgendwie aufhöre, weil es mir dann doch nicht so liegt? Kannst du was dazu sagen oder hast du dir den Aspekt auch angeschaut? Was passiert, wenn Menschen das nicht zu Ende gemacht haben, deinen Kurs? Oder es eben vielleicht auch gesundheitlich nicht geschafft haben, den Kurs so zu absolvieren, wie du ihn strukturiert hattest?
Ja, tatsächlich wichtiger Punkt. Weil MS-Patienten haben ja häufig diese Symptomatik der Fatigue oder sind auch ganz anfällig für Depressionen. Das sind ja Symptome, die tatsächlich so ein bisschen in so eine regelmäßige Teilnahme reinspielen können.
Also und das auch schwierig machen, ne?
Ja. Genau so ist es. Und deshalb habe ich das ja auch erfragt, wie konsequent denn die Teilnahme war und wie ordnungsgemäß das durchgeführt wurde. Und also einerseits war ich sehr überrascht und natürlich positiv überrascht und habe mich sehr gefreut, dass über die Hälfte hat regelmäßig teilgenommen, also haben sie zumindest angegeben. Und weitere 35% haben gesagt, sie haben überwiegend regelmäßig teilgenommen. Also es waren, ich sag mal, ein verhältnismäßig geringer Prozentsatz, der eingeräumt hat, ja, es war nur eine gelegentliche Teilnahme oder eine sehr seltene, was mich wirklich gefreut hat. Und was mich noch mehr gefreut hat, dass diese regelmäßige Teilnahme gar nicht in einem Zusammenhang mit der anschließenden Resilienzausprägung stand. Also auch die Patienten, die, ich sag mal, gelegentlich teilgenommen haben, haben was mitgenommen aus diesem Training. Und auch hier waren die Ergebnisse so, dass eigentlich nur eine Kategorie ich sag mal, ein bisschen betroffen war von einer nicht ganz so regelmäßigen Teilnahme. Und auch hier waren es die Entspannungsübungen und die Impulse, die da wahrscheinlich reingespielt haben. Der Aspekt der Selbstfürsorge. Der ist, der war schon ausschlaggebender mit einer regelmäßigeren Teilnahme. Und wahrscheinlich wird es darauf zurückzuführen sein, dass in den Videos vermehrt vor allen Dingen in diesen Meditations- und Entspannungsübungen auf die Selbstfürsorge ja nochmal hingewiesen wird, nochmal exakt drauf eingegangen wird. Und wenn man jetzt diese Videos nicht so ganz regelmäßig sieht und auch nicht so ganz regelmäßig mitmacht, ja, dann gibt es leider auch in der Selbstfürsorge ein paar Punkte Abzug. Aber ich sag mal im Großen und Ganzen, ich kann es verschmerzen. Und ich sage mal, die anderen Resilienzausprägungen waren trotzdem deutlich verbessert, auch bei einer sporadischen Teilnahme. Und das ist ein schönes Ergebnis, vor allen Dingen für die Patientengruppe.
Also hilft es schon, auch ein bisschen was zu machen. Und der Aspekt, ich fange gar nicht erst an, weil ich schaffe sowieso nicht, sowas dauerhaft zu machen, ist hier wirklich kein Argument, was man dir oder jedem anderen Resilienzcoach an der Stelle entgegenbringen kann, richtig?
Richtig, genau. Auch ein bisschen bringt ganz viel.
Super, okay. Und was natürlich bei solchen Forschungen immer ganz spannend ist, ist natürlich auch die Frage nach den langfristigen Auswirkungen. Also hast du noch Kontakt zu den Patienten, weißt du, wie es denen heute geht und kannst du eine Aussage darüber treffen, ob sozusagen auch nach Ende oder nach Abschluss deines Online-Kurses, ob es dort auch immer noch positive Effekte gibt?
Ja, also natürlich sind die Patienten ja immer noch bei uns angebunden. Mhm. Also man sieht immer noch regelmäßig die Patienten. Und also ganz viele haben gesagt, sie haben einfach nach dem Training einfach wieder von vorne angefangen, weil die das so schön fanden, dass sie so geleitet durch so ein Programm geführt werden. Und die haben gesagt, das ist so ein bisschen, als ob man eine Freundin verloren hat. Also kennst du das, wenn eine Serie zu Ende geht? So ähnlich haben sie das mit diesem Resilienzkurs verglichen.
Wie und schön.
Ganz viele waren wirklich traurig und haben gesagt, das hat so Spaß gemacht und man hatte was, wo man jeden Tag irgendwie so ein Plus erlebt.
Und ja, vor allen Dingen, wenn man selber auch die Veränderung spürt sozusagen, ne, und die sich nicht nur an einem Fragebogen am Ende zeigt, sondern an sich selbst. Ja,
genau. Klar. So ist das. Und ganz viele haben gesagt, die haben einzelne Übungen, die wirklich individuell ja irgendwie Spaß gemacht haben, in den Alltag integriert. Und es ist ja jetzt fast ein Jahr her, naja, so ein Dreivierteljahr. Die sagen, die machen das wirklich immer noch. Das freut mich wirklich total, diese positiven Rückmeldungen. Und ja, man muss auch dazu sagen, also Resilienz, alles, was man lernen kann, kann man natürlich auch verlernen.
Klar.
Und wenn Patienten so am Ball bleiben, finde ich das immer klasse. Mhm. Und das ist jetzt natürlich jetzt wieder subjektiv gewesen. Wir haben tatsächlich 3 Monate nach der Datenerhebung nochmal eine Langzeiterhebung gemacht.
Ah, okay.
Genau. Und auch die hat signifikante Ergebnisse gezeigt. Also dieses Training hat auch eine bewiesene Langzeitwirkung.
Okay, also on the bottom line ist, man kann Resilienz lernen, egal an welcher Stelle im Leben man sich gerade befindet, oder?
Genau so ist es.
Mhm, super. Also nie zu spät anzufangen.
Richtig.
Sehr gut. Jetzt möchte ich aber nochmal einfach zu dir persönlich zurückkommen für meine letzte Frage auch schon in dieser Runde, weil mich natürlich immer interessiert, jetzt hat man sich so lange wissenschaftlich mit einem Thema beschäftigt, du dich jetzt mit Resilienz und erstmal berufsbedingt auch eben mit der Patientengruppe der MS-Patienten. Was hast du denn aber für dich persönlich aus der Forschung mitgenommen? Hast du auch deine Verhaltensweisen oder Rituale vielleicht geändert?
Also, ich würde als Oberthema tatsächlich sagen, das Wichtigste, was ich mitgenommen habe, Psychologie ist ganz, ganz wichtig, auch im medizinischen Kontext. Und was für mich, glaube ich, ganz wichtig war, dass so Einbindung von diesen psychologischen Interventionen auch so bei chronisch körperlichen Erkrankungen eine ganz große Rolle spielt.
Mhm. Das wird im Klinikalltag oft immer noch vernachlässigt, ne?
Auf jeden Fall.
Ja.
Ja, bei uns jetzt nicht mehr.
Ja, sehr schön.
Und wie du vorhin schon gesagt hast, man kann mit ganz wenig Aufwand so viel erreichen. Und da kann ich mir auch an die eigene Nase fassen. Man vernachlässigt sich ja manchmal schon. Also jeder Mensch ist ja irgendwie gestresst, ob man will oder nicht. Und tatsächlich reichen zwischendurch einfach mal 5 Minuten, um sich mit einer, ich sag mal, so einer Resilienzkategorie zu beschäftigen und dann einzusehen, okay, das kann man auch entspannter machen.
Mhm. Sehr schön, ja.
Und wenn man das nochmal auf die Klinik zurückmünzt, halt nicht nur präventiv, sondern auch therapeutisch.
Okay. Ja, danke dir dafür. Und jetzt kennst du ja unser Podcast-Format schon und bist wie ich Soldatin. Und deshalb liegt dir bestimmt auch, in 3 ganz kurzen, knappen Sätzen ganz präzise auf den Punkt zu bringen, was an dem, was du uns gerade erzählt hast und an der Forschung, die du betrieben hast, für alle Zuhörenden wichtig ist.
Jawohl, ich werde es versuchen. So, also erstens würde ich sagen, Resilienz ist in den unterschiedlichsten persönlichen Lebenslagen von Bedeutung. Zweitens, Resilienz ist eine unschlagbare persönliche Kompetenz, die man trainieren kann. Und drittens, es ist wichtig, dass auch bei der Therapie körperlicher Erkrankungen die Psychologie oder hier vor allen Dingen ein Training der Resilienz viel mehr in den Fokus gerückt wird.
Fertig?
Fertig.
Hervorragend. Das war kurz, knapp und präzise. Herzlichen Dank, liebe Lara. Und ich finde es immer wieder toll zu sehen, dass auch im Rahmen wie jetzt bei dir hier einer Masterarbeit so tolle und hilfreiche Forschung entsteht. Weil das ist nicht nur eine Masterarbeit, sondern das konnte wirklich auch richtig gut veröffentlicht werden. Du hast einen Artikel dazu geschrieben.
Genau.
Eine super Leistung am Studienabschluss am Ende noch. Und dann kann ich dir einfach nur an dieser Stelle alles, alles Gute für deine berufliche Zukunft wünschen.
Vielen Dank.
Eine gut ausgeprägte Resilienz und viel Spaß weiterhin bei deiner Arbeit. Tschüss, Lara.
Danke, Franzi. Und vielen Dank nochmal, dass ich hier sein durfte.
Ja, sehr, sehr gerne. Und jetzt ist schon wieder super schnell die Zeit vergangen und ich schließe eben auch diese Folge mit dem euch bereits bekannten Aufruf. Wenn ihr ein eigenes Thema einbringen wollt und auch mal mit mir ins Gespräch kommen oder ihr einen Wunsch habt, was wir hier kompakt mal auf den Punkt bringen sollen, dann schreibt uns gerne an. Alles Liebe und bis bald bei Psych Knowledge.